Das letzte Mal haben wir uns die Leute angesehen, die mit Ezra zurückgekehrt sind. War mir vor allem deswegen ein Anliegen, weil es faszinierend ist, wie tief man auch da gehen kann, gerade bei der Bedeutung der Namen. Eben Ezra als Bild für den Heiligen Geist durch seinen Namen und tatsächlich auch durch das, was er tut. Aber es wird uns halt deutlicher durch das, wie er heißt. Darauf gehe ich nicht mehr nochmal ein. Wir sind 14 Verse hineingekommen ins Kapitel 8 und jetzt kommen wir zu Vers 15. Ezra berichtet selber. Und ich versammelte sie am Fluss, also diese Leute, die er da insgesamt hat, der nach Ahava fließt. Und wir blieben dort 3 Tage. Also, er kommt mit dem Volk an den Fluss, der nach Ahava fließt. Wir wissen nicht, was für ein Fluss es ist. Ich bin mir auch gerade nicht mehr genau sicher, wo diese Stadt Ahava liegt. Ahava ist in diesem Fall auch keine hebräische Stadt, aber das hebräische Wort Ahava heißt Liebe. Der Heilige Geist bringt uns Gottes Liebe näher. Nicht nur das, erfüllt uns mit Gottes Liebe. Und das zwar zum einen von außen und zum anderen von innen. Also, die Bibel sagt uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Ich meine, es ist Johannes, der das gesagt hat, aber das weiß ich leider nicht mehr genau. Und das andere ist Galater 5, 22. Da schreibt Paulus, die Frucht des Geistes aber ist Liebe. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Das Interessante ist dabei, man kann es entweder nehmen, Liebe, Komma und so weiter, oder Liebe, Doppelpunkt. Weil es ja die Frucht ist. Und dann könnte man tatsächlich sagen, okay, das ist diese eine Frucht und die zeigt sich in folgenden Weisen. Geht beides. Was jetzt hier ganz interessant ist, eben dieser Fluss fließt nach Ahava. Also der Heilige Geist kommt mit seinen Leuten dorthin, wo es am Ende Richtung Liebe geht. Das sagt uns die Bibel auch immer wieder. Paulus sagt zu uns zum Beispiel, all eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Das sagt er im Epheserbrief. Oder, jetzt muss ich gerade überlegen, die Jahreslosung ist alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich glaube, so ist es. Ich bin tatsächlich gerade nicht ganz sicher, wie die Jahreslosung wörtlich heißt. Aber es geht in die gleiche Richtung. Gottes Liebe natürlich. Die Liebe, in der er sich für uns hingibt. Die Liebe, die geben kann, ohne etwas zurückzuverlangen. Ja, Gott verlangt schon irgendwie was zurück. Aber er gibt nicht einfach bloß, um etwas zurückzukriegen, sondern er gibt einfach so. Er freut sich natürlich trotzdem, wenn er was zurückkriegt. Und dann schreibt er weiter, und ich sah wohl Volk und Priester, aber ich fand keine Leviten. Könnte man jetzt sagen, ja und, es sind noch genug Leviten in Jerusalem. Ja, aber es ist ihm trotzdem wichtig. Es ist ihm wichtig, dass er nochmal Leviten mitnimmt. Also Leviten, von der ganzen Übertragung her, diejenigen, die die Stiftshütte überall hinbringen, die Jesus überall hinbringen, die sich darum kümmern, das Zeugs zu tragen. Also, mit anderen Worten, Evangelisten. Auch Musiker und was sonst noch alles mit dabei ist, aber der Heilige Geist sieht, oh, da fehlt was. Das ist nicht gut, dass es fehlt. Und darum kommt das nächste in Vers 16, da sandte ich hin Eliezer, Ariel, Schemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zecharia und Meschulam, verständige Sippenhäupter. Bei den Namen könnte ich auch wieder in die Tiefe gehen, das lasse ich heute. Und ich schickte sie zu Iddo, dem Vorsteher in Kassifia, damit sie uns Diener für das Haus unseres Gottes holten. Und ich legte ihnen in den Mund, was sie reden sollten mit Ido und seinen Brüdern, die in Kassifia waren. Nochmal eben, der Esra ist ein Bild für den Heiligen Geist. Esra gibt denen, die er aussendet, seine Worte. Er gibt die Worte in den Mund, die rausgehen sollen. Und das ist das Schöne dabei, wenn man mit Leuten über den Glauben redet. Ja, wir brauchen ein bisschen was an Grundstock. Aber im Endeffekt hilft uns der Heilige Geist. Er gibt uns die Worte, die wir benutzen sollen. Das sind nicht unbedingt immer die am besten geschliffenen Worte. Das ist auch nicht immer 100% absolut biblische Theologie. Aber es ist das, was weitergegeben werden soll. Wir brauchen bloß den Mut, das tatsächlich zu machen. Wir brauchen die Kraft, seine Zeugen zu sein. Hust, Hust, verweist auf die Predigt vom letzten Sonntag. Und sie brachten uns, weil die gnädige Hand unseres Gottes über uns war, einen klugen Mann von den Söhnen Machlis, des Sohnes Levis, des Sohnes Israels, nämlich Scherebja, mit seinen Söhnen und Brüdern, 18. Und Hashavia und Jeschaja, seinen Bruder, von den Söhnen Merari und ihre Söhne, 20. Von den Tempelsklaven, die David und die Oberen bestimmt hatten, den Leviten zu dienen, 220. Sie alle sind mit Namen aufgezeichnet, allerdings nicht hier. Drei Gruppen von den Söhnen Machli, von den Söhnen Merari und von den Tempelsklaven. Die Tempelsklaven, in manchen Übersetzungen Nephinim genannt, das sind keine Leviten. Das sind die Nachkommen der Gibeoniter. Josua 9. Habe ich am Anfang des Buches auch erklärt. Die werden nun geholt. Was die Bedeutung jetzt nochmal der Söhne Machli und der Söhne Merari ist, das ist jetzt nochmal ganz anders. Also, ja, das haben die Bibelabende halt nicht mehr auf der Homepage. Das ist schade. Da sind immer nur die aus dem letzten Jahr noch drauf. Also sonst bei mir nochmal nachfragen. Ich kann dann die Aufnahme gerne nochmal schicken, wo zum Beispiel die Leviten benannt werden. Und dann, wobei, die Leviten werden auch noch, ich kann gerade nicht mal alles dazu sagen. Aber auf alle Fälle, was die genau jetzt hier alles zu tun haben, das sind nochmal Unterschiede. Jetzt sind wir in Vers 21. Und ich ließ dort am Fluss bei Ahava ein Fasten ausrufen, damit wir uns vor unserem Gott demütigten, um vor ihm eine Reise ohne Gefahren zu erbitten, für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe. Denn ich schämte mich, vom König Geleit und Reiter zu fordern, um uns auf dem Wege vor Feinden zu helfen. Denn wir hatten dem König gesagt, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. So fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott, und er erhörte uns. Seid mal aufmerksam, was Esra macht, weil wir ganz oft einen Gegensatz dazu haben bei Nehemia, aber das machen wir erst, wenn wir bei Nehemia sind. Bitte aber trotzdem mal aufpassen. Also hier, Esra ruft ein Fasten aus. Warum? Weil er vom König nichts erbeten hat, sondern weil er eben gesagt hat, die Hand unseres Gottes ist zum Besten über allen, die ihn suchen, und seine Stärke und sein Zorn gegen alle, die ihn verlassen. Und dann sagt er, jetzt müssen wir aber auch wirklich uns zu Gott halten. Und deswegen ruft er ein Fasten aus. Aufs Fasten gehe ich jetzt nochmal genauer ein. Warum? Weil Fasten jetzt in diesem und den nächsten zwei Büchern an ganz entscheidenden Punkten kommt. Das ist auch kein Kontrapunkt. Hier ist es, sie sind vor dieser Reise. Und sie sagen, wir wollen auf alle Fälle Gottes Geleit haben. Und was macht er damit mit dem Fasten? Er demütigt sich vor Gott. Fasten bedeutet, ich verlasse mich nicht mehr allein darauf, was mein Körper von mir will, sondern ich verlasse mich darauf, dass ich von Gott versorgt bin. Fasten bedeutet, ich sage nicht, mein Bauch ist mein Gott. Das ist ein Zitat aus dem Neuen Testament. 1. Timotheus müsste sein. Paulus sagt über die Leute in späteren Zeiten, ihr Gott ist ihr Bauch. Oder ihr Bauch ist ihr Gott. Entschuldigung, langer Tag. Aber die eine von beiden Varianten werdet ihr finden. Und dann aber zu sagen, nein, nicht mein Bauch ist mein Gott, sondern Gott ist mein Gott. Und ich kann jetzt darauf verzichten. Und dann wird diese Zeit, in der ich eigentlich essen könnte, und die Zeit, die dann darauf folgt, in der ich mich erstmal hinlegen muss, weil mir das Essen zu sehr im Magen liegt, diese Zeit nutze ich zum Gebet. Also zum einen schon, dass ich von nach außen zeige, ich nehme gar nicht das in Anspruch. Und zum anderen, ich habe jetzt mehr Zeit zum Beten. Also es sind verschiedene Komponenten, die dabei sind. Und das Krasse ist, regelmäßiges Fasten ist ja nicht nur gesund für den Körper, sondern eben auch für die Seele. Sogar so weit, dass Jesus sagen kann, von entweder von den Dämonen, die dort gemeint sind in Markus 9, bei dem stummen Geist, der ausgetrieben wird, oder er meint der Unglaube. Mittlerweile bin ich viel mehr auf der Schiene, dass der Unglaube ausgetrieben werden muss. Fasten und Beten treibt den Unglauben aus. Der Unglaube, der uns daran hindert, Gottes Werke viel mehr in dieser Welt zu sehen. Hier demütigen sich die Leute vor Gott, sagen, wir sind auf dich angewiesen und wir essen nicht, wir trinken nicht, zumindest in einer gewissen Art und Weise. Und wir wollen uns ganz auf dich verlassen. Nicht essen, nicht trinken. Irgendwie, was wenigstens auf Essen verzichten, hat eigentlich immer mit Fasten zu tun. Das ist jetzt nicht unbedingt, dass man kein Fernsehen guckt. Wobei, das manchen auch gut täte. Einfach mal ein paar Wochen lang ohne Nachrichten. Wenn jemand dann mal was davon erzählt, kann man nicht unbedingt was dagegen tun. Aber einmal mal die Nachrichten aus und stattdessen Gottes Wort aufnehmen. Nicht die bösen Nachrichten der Welt, sondern die gute Nachricht des Evangeliums. Was meint ihr, was dann bei uns passieren könnte, wenn wir das aufnehmen? Aber sonst ist eigentlich Essen, also dass ich wirklich physische Nahrung aufnehme oder beziehungsweise darauf verzichte. Hier macht Esra an diesem Punkt. Nehemia macht es auf eine andere Weise. Erstmal hat er ein paar Tage so, die er das macht. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie lange, darauf kommen wir dann demnächst. Und dann 4 Monate lang fastet er. Wahrscheinlich hat er bestimmte Fastentage. Im Judentum hat man später den Mittwoch und den Freitag als... das sind unsere Fastentage, die wir heute haben. Man hat den... Man hat den Donnerstag auf alle Fälle als Fastentag. Und dann, ich glaube, es ist tatsächlich der Dienstag geworden. Wobei ich jetzt eher meine, es war der Montag, weil am Dienstag Hochzeiten gefeiert wurden im Judentum. Man hat 2 Tage genommen, definitiv den Donnerstag und einen anderen Wochentag, aber kein Tag, der direkt mit dem Schabbat in Verbindung kommt. Also weder der Freitag noch der Sonntag, also nach unserem Namen. Und die Christen später haben gesagt, und zwar schon im zweiten Jahrhundert nach Christus, wir machen es nicht so wie die Heuchler, gehen damit ein auf Jesu Bezeichnung für die Heuchler, dürft ihr mal in Matthäus 23 zum Beispiel nachgucken. Die fasten an diesen 2 Tagen, wir fasten am Mittwoch und am Freitag. Und Freitag ist halt vor allem deswegen, weil da die Kreuzigung war. Aber genau, also Nehemia hat auf alle Fälle 2 Tage der Woche gehabt, wenigstens zum Fasten, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann hat er die Gnade beim König gekriegt. Und was hat Esther gemacht? Das ist ja das nächste Buch in dieser Reihe, auch ein Bild für den Heiligen Geist. Sie hat gesagt, alles Volk soll 3 Tage lang fasten. Sie hat nichts vom Beten gesagt, weil im Buch Esther alles Mögliche, was mit Geistlichem zu tun hat, irgendwie verborgen ist. Hat mit dem Namen Esther zu tun. Esther heißt verborgen. Um eben zu zeigen, dass Gott im Verborgenen wirkt. Aber auch da ist das Fasten. 3 Tage Fasten, bevor Esther zum König geht. Bevor das Schicksal des Volkes gewendet wird. Und darum ist Fasten so wichtig. Fasten ist dafür da, unsere Situation zu wenden. Nicht dadurch, dass ich einen Hungerstreik mache. Ich habe es tatsächlich heute wieder gehabt, dass ich überlegt habe, soll ich wieder gerade irgendwie ein Fasten machen? Und Gott sagt zu mir, das brauchst du nicht, ich weiß, dass du es ernst genug meinst. Also in dem Fall, diesmal habe ich gewissermaßen freie Hand, ich brauche nicht fasten. Aber ansonsten ist tatsächlich, ja, mach's doch mal. Vielleicht tatsächlich auch mit 2 Fastentagen pro Woche. Bin ich sehr sicher. Also bei uns eben als Christen traditionell Mittwoch und Freitag. Und Fasten kann tatsächlich dann auch einfach bedeuten, ich esse kein Fleisch. Das ist die orthodoxe Weise des Fastens. Die verzichten auf Tierprodukte, die leben vegan 7 Wochen lang. Da ist natürlich tatsächlich religiös geboten, aber sie machen es. Eine Option. Es gibt viele Varianten. Es gibt Daniel-Fasten. Weiß ich gerade nicht mehr genau, wie es aussieht. Könnt ihr aber nachgucken. Es gibt andere Arten von Fasten. Irgendwie auf Essen verzichten. Fasten, Fasten, Fasten. Und dann am Ende heißt es eben, so fasteten wir und erbaten solches von unserem Gott. Und er erhörte uns. Das Fasten ist, wenn ich nicht Gott manipulieren will, die Garantie, dass mein Gebet erhört wird. Ja, also gerade nicht zum Manipulieren, sondern weil ich mich vor Gott demütige und sage nicht, wie ich will, sondern wie du willst, aber ich weiß, dass du Gutes für mich willst. Denn du willst nicht den Tod des Sünders und dann willst du viel weniger den Tod des Gerechten. All solche Sachen. Gott demütigen, unter sein Wort kommen und dann sagen, das gilt mir und jetzt kann ich losziehen. Da, wo ich mich vor Gott demütige und nicht mehr das sage, was ich selber denke, sondern das sage, was Gott sagt in seinem Wort, da erhört er mich. Und gibt noch über Bitten und Verstehen durch seine Kraft, die in uns lebt. Jetzt sind wir in Vers 24. Und ich sonderte 12 der obersten Priester aus, dazu Tscherevja und Haschabja, und mit ihnen 10 von ihren Brüdern. Und wog ihnen dar Silber und Gold und die Geräte als Abgabe für das Haus unseres Gottes, die der König und seine Räte und Oberen und ganz Israel so viel ihrer Waren gegeben hatten. Ich wog ihnen dar und gab ihnen in ihre Hand 650 Zentner Silber, und an silbernen Geräten 100 Zentner und an Gold 100 Zentner. 20 goldene Becher, 1000 Gulden wert und 2 schöne Gefäße aus goldglänzendem Kupfer, so kostbar wie Gold. Und ich sprach zu ihnen, ihr seid heilig dem Herrn und die Geräte sind heilig und das Silber und Gold sind eine freiwillige Gabe für den Herrn, den Gott eurer Väter. Soweit kurz. Esra, als Bild für den Heiligen Geist, hat ein paar besondere Leute. Ganz interessant, es sind 12 Leute. Wo haben wir das mit 12 Leuten? Genau, die Apostel. Die Apostel haben es aber übrigens weitergegeben. Also 12 ist schon einmal symbolisch, eben hier auch für Israel mit den 12 Stämmen. Es ist symbolisch für die Apostel, aber auch für uns allgemein. 12 ist die Zahl der Regentschaft. Also das allererste Mal kommt 12 tatsächlich vor, wo es darum geht, dass regiert wird. In 1. Mose 13. Der Heilige Geist gibt, damit regiert wird, goldene, silberne und kupferne Gaben. Gold steht für Göttlichkeit. Haben wir an allen möglichen Punkten, habe ich bei der Stiftshütte ganz besonders ausgepeilt. Silber steht für die Erlösung. Und Kupfer oder auch Messing steht fürs Gericht. Ich hat mit dem Altar zu tun. Silber für unsere Erlösung. Der Heilige Geist gibt uns das Erlösungswerk mit. Und zwar in allen Punkten. Jesus hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Er hat uns erlöst von dem Fluch der Sünde. Alles, was wegen der Sünde passiert ist, hat Jesus aufgelöst. Das sage ich immer wieder gern. All meine Probleme kommen vom Baum der Erkenntnis im Paradies, weil Adam in die Frucht gebissen hat. Auch wenn Eva verführt wurde, Adam ist der Verantwortliche. Und die Lösung dafür findet sich am Baum des Kreuzes. Mit dem neuen Adam. Mit dem letzten Adam. Also am Kreuz und seiner Auferstehung. Ich muss bloß in die Bibel gehen und gucken, wo findet sich die Erlösung für mein Problem? Im Zusammenhang mit dem Kreuz. Und dann lese ich zum Beispiel die Texte, die mit meinem Problem zu tun haben. Das ist also eine wunderbare Art und Weise, wie man darauf kommt, habe ich von einem amerikanischen Pastor. Es lohnt sich, das mal nachzumachen. Ich lese diese Texte. Erstmal ordentlich drüber beten, dann schreibe ich auf, was ich an Fragen habe. Ich schreibe auf, worum es mir geht. Ich schreibe Eindrücke auf und dann lese ich Texte, die mit meinem Thema zu tun haben. Das dauert manchmal ein bisschen, bis man die zusammen hat. Aber wenn es heißt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das ist Jeremia 29. Suchen geht nicht immer schnell. Also Ostereier suchen wäre total langweilig, wenn ich rausgehe, da. Sondern es geht, okay, wo? Wo ist es denn? Da ist was. Aber Ostereier werden nicht versteckt, damit sie weiter versteckt bleiben, sondern Ostereier werden versteckt, damit sie gefunden werden. Genauso ist es mit Gott. Er versteckt uns die Dinger, damit sie gefunden werden. Und dann finden wir es. Und dann kommt es tatsächlich immer wieder, dass wir bestimmte Dinge wiederfinden, die wir aufgeschrieben haben. Und dann, und finden heraus, Gott spricht so zu mir. Gott zeigt mir so zum Beispiel eben das Silber, wie er mir die Erlösung geschafft hat für mein Problem. Und dann, wenn es dann noch nicht ganz Klick gemacht hat, brüte ich weiter über diesen Versen, die mir nochmal genauer deutlich geworden sind. Bis ich genau kapiert habe, so hat Jesus mein Problem gelöst, so komme ich ran. Gold, einfach nur, Gott kommt selber in die Situation hinein. Gottes Kraft in mir. Ich selber bin schwach. Aber, haben wir letzten Sonntag drüber gehört, jetzt habe ich den Vers nicht mehr richtig drin, der Kopf ist wieder zu müde. Er gibt den Müden Kraft und stärke genug den Unvermögenden. Da haben wir es. Oder meine Übersetzung, die könnte ich jetzt, glaube ich, sogar besser hinkriegen. Fortwährend gibt er den Müden Kraft und denen, die keine Stärke, die keine Kräfte haben, gibt er Stärke. Diese, ne, die Stärke, die zweite Stärke ist diese Knochenstärke, die man nicht sieht, die Stabilität gibt, aber die auch fühlt. Und das Kupfer, das Gericht, auch nochmal da das Kreuz drin, dass das Gericht schon ergangen ist. Ich brauche nicht selber unter das Gericht gehen, aber, das gehört jetzt auch mit dazu, ich gebe mich selber als ein Opfer hin. Ich gebe mich hin für Gott als Opfertier. Ich gebe mich hin und weiß, dadurch kommt Gottes Wille durch mich zustande. Wo nicht mehr ich da bin, also wo ich mich gedemütigt habe und sage nicht, wie ich will, sondern wie du willst, wo ich komplett eins bin mit Gottes Wort, da bin nicht mehr ich drin, da wirkt nur noch Gott, wirkt irgendwie alles zusammen, diese drei Punkte. Und dann geht's los. Und das vertraut uns der Heilige Geist an. Das sind die Geistesgaben, die er uns gegeben hat. kommt auch noch mit ganz da rein. Also, weil plötzlich bei diesen Sachen wird deutlich, da bin ich mehr ich dann am Werk. Also irgendwie benutzt mich Gott, aber nur noch als Gerät. Und da bin ich, da ist nicht mehr meine Kraft. Da ist das Wichtige, dass Gottes Geist wirkt. So, jetzt sagt Esra den Leuten, seid nun wachsam und bewahrt es, bis ihr es da wägt in Jerusalem, in den Kammern des Hauses des Herrn, vor den obersten Priestern und Leviten, vor den Sippenhäuptern in Israel. Wir haben die Dinge nicht bekommen, um sie einfach zu verstecken. Bewahren bedeutet, wie es Jesus erzählt hat, von den Talenten. Das ist die eine Variante. Jeder bekommt eine bestimmte Anzahl Talente. Da hat viele sagen dann Talente, das ist halt das, was ich gut kann. Nee, in dem Fall bedeutet es eher, es sind deine Möglichkeiten, die Jesus dir gibt. Dass du diese Möglichkeiten auch nutzt. Bewahren bedeutet nicht, ich lasse es. Also Eckhard von Hirschhausen hat diesen schönen Witz mit einem Gehirn, also er holt so ein künstliches Gehirn aus der Tasche, sagt, ich habe ein Gehirn dabei, hoffentlich Sie auch. Viele Leute machen den Fehler, dass sie sagen, ich will mir das möglichst lang frisch erhalten, indem ich es möglichst selten einsetze. Das machen wir dann auch gerne mit unserem Glauben. Das machen wir ganz gerne mit den Geistesgaben. Ich will das bewahren, indem ich es nicht einsetze. Nee. Beim Gehirn, beim Glauben, bei den Geistesgaben ist es so, wenn ich sie einsetze, dann bewahre ich sie. Sonst gehen sie mir verloren. Aber oft sind wir, was sowas angeht, bei diesen Möglichkeiten, die wir haben, wie der eine Knecht, der es alles einpackt. Und das mit den anvertrauten Pfunden ist die andere Variante, das wäre dann Lukas 19, da bekommt jeder das Gleiche. Weil Paulus uns sagt, jeder hat das Maß des Glaubens bekommen. Jeder hat das gleiche Maß bekommen. Und dann ist die Frage, was mache ich aus diesem Glauben? Was mache ich daraus? Zum Beispiel bei mir ist das jetzt, dass ich hier weiter austeile. Damit wuchere ich mit diesem Pfund, das ich bekommen habe, und kriege dadurch mehr. Und das bisschen, was ihr davon mitnehmt, wenn es nur ein Satz ist, das wieder weitergeben und damit wuchern. Und so wächst es allmählich. Das ist das Bewahren. Eben nicht verstecken, sondern austeilen, aber in dem Sinne eben, dass ich es für mich selber bewahre. Ich kann nur die Dinge für mich bewahren, im Gedächtnis, im Herzen, die ich immer wieder rauskrame. Sonst kann der Teufel sie ganz leicht klauen. Und das verlangt Jesus am Ende auch von uns. Bei beiden Gleichnissen, von den Talenten und von den Pfunden, kommt er am Ende wieder und möchte sehen, was hast du damit gemacht. Und die zwei Ersten, die haben was draus gemacht. Der eine mehr, der andere weniger. Aber sie sind freudig losgezogen. Und der Dritte, der hat es komplett versteckt. Hat sich gesagt, nee, will nicht. Und dafür wird ihm das bisschen auch genommen, was er hatte. Klingt total ungerecht für uns. Wo wir uns eher denken würden, gerecht wäre es doch, wenn Jesus von dem nimmt, der viel hat, und gibt es dem, der es wenig hat. Aber nee, an dem Punkt sagt Jesus tatsächlich, der, der nichts hat oder meint nichts zu haben, dem wird auch das Wenige genommen, das er noch hat. Einfach, weil er nicht damit haushalten will. Und von dem her, das Bewahren, vielleicht ist in diesem Fall tatsächlich auch gemeint, ihr könnt es ruhig vermehren. Also, wenn ihr nach Jerusalem kommt und auf einmal mehr davon habt, ist es auch in Ordnung. Hauptsache, ihr kümmert euch drum. Jetzt eben Vers 30. Dann nahmen die Priester und Leviten das dargewogene Silber und Gold und die Geräte, um sie nach Jerusalem zum Hause unseres Gottes zu bringen. Da gehört es hin. Ins Haus Gottes. Die Gaben Gottes, die Geistesgaben, sind nicht einfach nur dafür da, dass wir draußen in der Welt alles schön machen, sondern sie sind fürs Haus Gottes. Sie sind dafür da, dass wir Menschen hineinbringen ins Haus Gottes. Dass wir Menschen hineinbringen in die Gemeinde. Damit auch sie Teil des Hauses Gottes sind. Nicht, dass, sag ich jetzt mal, ich habe die Geistesgabe der Prophetie und geh draußen hin und erzähl den Leuten einfach was über ihre Zukunft, lese denen in der Hand sozusagen und verdiene mir damit eine goldene Nase. Nee, 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 nee. Es geht darum, dass ich das einsetze, um andere Menschen zu Jesus zu bringen. Wie das genau geht, das kann ich natürlich nicht an allen Punkten sagen. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist doch direkt bei uns. Aber es ist zum Einsatz dafür da, dass wir es bringen wieder ins Haus Gottes. Na, so wie es aussieht, kriege ich doch heute nur das Kapitel fertig. Aber macht mir nichts, euch hoffentlich auch nicht. Das Wichtige ist vor allem, dass wir das weiterbekommen, dass wir das weitergegeben bekommen, was Gott uns sagen will. So, Vers 31. Da brachen wir auf von dem Fluss Ba'ahava am 12. Tage des ersten Monats, um nach Jerusalem zu ziehen. Und die Hand unseres Gottes war über uns und er rettete uns vor Feinden und vor solchen, die uns auf dem Weg nachstellten. Das ist nicht verkehrt, wenn sie vor allem so viel Geld dabei haben. Das hat mal jemand nachgerechnet. Aber ich habe gerade vergessen, wie groß die Menge ist. Guckt einfach mal, also hinten in der Bibel sind die Mengenangaben drin, was wie viel Pfund sind und so weiter. Und dann könnt ihr mal die Gold-, Silber- und Messingpreise nachgucken. Einiges. Aber Gott bewahrt sie davor. Und das ist dann auch nochmal wieder ein Zeichen für den König, den heidnischen König in Persien, in Susa, dass tatsächlich die Leute dieses kleinen Volkes einen Gott haben, der beschützen kann. So. Und wir kamen nach Jerusalem und ruhten dort 3 Tage aus. Auch erstmal wichtig. Er kommt an und ruht aus. Viele Leute wollen sofort anfangen, wenn sie irgendwo neu hinkommen. Also natürlich, wenn ich an einer neuen Arbeit bin, natürlich schon wichtig, dass ich gleich zu anfange zu arbeiten. Aber es ist sehr unpraktisch, wenn ich gleich anfange, am ersten Tag alles aufzuräumen. Wenn nicht alle gesagt haben, die dort sind, kommen hier und räumen hier auf. Das ist meistens nicht der Fall. Also wie bei Ezra hier, er ist von außen geschickt. Und dann ruht er erstmal aus. Aber am 4. Tag wurden im Hause unseres Gottes das Silber und Gold und die Geräte dargewogen, dem Priester Meremot, dem Sohn Urias mit dem Eleasar, dem Sohn des Pinchas, und mit ihnen die Leviten Josabat, dem Sohn Jeschuas, und Noadia, dem Sohn Binuis, nach Zahl und Gewicht eines jeden Stücks. Und das ganze Gewicht wurde aufgeschrieben. Also tatsächlich das, was er angekündigt hat, das wird auch eingefordert am Ende. Das, was er ausgegeben hat, wird am Ende wieder eingefordert. Das, was Jesus uns gegeben hat, das fordert er am Ende wieder ein. Ich mag das mit dem, bei uns in der deutschen Sprache, es wird ein Titel verliehen oder ein Preis wird verliehen. Wenn ich eine Sache verleihe, kriege ich sie hinterher wieder. Ein Preis oder ein Titel werden verliehen, weil sie gehören irgendwie der Person doch nicht. Der Titel kann aberkannt werden. Der Preis kann wieder weggenommen werden. Das Interessante ist, hinterher gibt es dann doch noch etwas, das dann wirklich geschenkt ist. Was wir dann in Ewigkeit haben. Das, was wir hier als Leihgabe haben, das verwalten wir gut für unseren Herrn, dass mehr daraus wird. Und dann haben wir einmal in der Ewigkeit etwas, was wir wirklich haben. Zu dieser Zeit opferten die Leute, die aus der Gefangenschaft gekommen waren, Brandopfer dem Gott Israels. 12 junge Stiere für ganz Israel, 96 Widder, 97 Ziegen, 12 Böcke zum Sündopfer, alles zum Brandopfer für den Herrn. Brandopfer bedeutet erstmal, also es sind alle 4 Opfer eigentlich Brandopfer, aber das eine ist das besondere Brandopfer, dass Gott die Ehre gibt. Das Opfer, bei dem alles verbrannt wird. Das ist das Opfer, als das wir uns Gott hingeben sollen. Nichts bleibt mehr übrig von mir. Ich gebe mich ganz Gott hin. Das muss ich täglich machen übrigens. Aber jeden Tag gebe ich mich ganz neu hin. Und dadurch kommt Gottes Ehre zutage. Dadurch verbrenne ich mein eigenes Fleisch. Dadurch kann Gott aber auch seine Dinge in mir tun. Und sie übergaben die Befehle des Königs, den Amtsleuten des Königs und den Statthaltern jenseits des Euphrat, und diese halfen dem Volk und dem Hause Gottes. Also die Befehle des Königs, das ist das, was wir beim vorletzten Mal hatten, was dieser ganze Brief ist, was Esras Aufgaben sind. Die dürft ihr euch gern nochmal anhören. Und dann wird's eben gesagt, sie halfen dem Volk und dem Haus Gottes. Die Leute, die jetzt neu dazukommen. Also zum einen die neuen Rückkehrer, diejenigen, die neu Buße getan haben, die jetzt frisch dazukommen. Also zum einen bedeutet das, das sind Leute, die schon mal im Glauben waren oder die halt schon mal das geistliche Leben durchlebt haben, die aber weggekommen sind aus irgendwelchen Gründen, jetzt aber zurückkehren. Und zum anderen sind es Neubekehrte. Beides ist wichtig. Einmal Leute, die wieder zurückkommen, und Neubekehrte, das ist wichtig für eine Gemeinde. Wenn keine Neubekehrten da sind, dann wird es ganz schnell zum alten Eisen. Aber das Coole ist, wenn Neubekehrte da sind, dann ist das wie wenn kleine Kinder da sind. Die Eltern werden es noch besser wissen, sobald das Kind die Welt entdeckt, entdeckt man die Welt wieder selber neu. Ich habe vergessen, wer es war. Irgendeiner hat mal geschrieben von seiner Tochter, seit sie laufen kann, brauchen wir noch länger. Weil dann bleibt sie stehen, oh, guckt dir und guckt dort. Wenn man Neubekehrte hat, dann dauert das Bibellesen gewissermaßen mit denen noch länger. Weil man denen die Sachen noch mal mehr erklärt. Aber das Coole ist, wenn ich einem kleinen Kind die Welt erkläre, werde ich wieder neu fasziniert davon. Wenn ich einem Neubekehrten oder einem Wiederbekehrten die Dinge des Glaubens erkläre, dann werden sie mir wieder deutlich. Und darum sucht euch jemanden oder bittet Gott, dass er euch jemanden schickt, der im Glauben noch nicht so weit ist wie ihr. Ihr dürft auch gerne sagen, ich brauche auch noch gerne jemanden, der im Glauben weiter ist als ich. Also, ne, es geht ja beides. Sucht euch aber vor allem auch jemanden, eben der noch nicht so weit ist wie ihr, damit ihr dem die Dinge des Glaubens erklären könnt. Und wenn ihr verheiratet seid, dann nutzt den Ehepartner, denn ihr seid in bestimmten Dingen weiter als der andere. Und erklärt euch gegenseitig die Dinge, die euch Gott gezeigt hat. Dadurch vermehrt ihr es schon mal. Das ist schon mal Wuchern mit den Sachen, die ihr von Gott bekommen habt, auf kleinstem Niveau. Das bedeutet schon mal, mit den Dingen zu handhaben. Und dann, wer Kinder hat und Enkel hat, denen auch weitergeben. Oh, ich traue mich nicht. Oh, die haben mit dem Glauben nichts am Hut. Ja und? Wenn sie zu dir nach Hause kommen und an deinen Küchentisch kommen, redest du vom Glauben. Wenigstens eine Sache davon. Pflanz die Samen. Das ist deine Verantwortung. Du kannst immer noch bitten, dass Gott andere Leute auch noch auf den Weg schickt, aber wenn Gott dir ja schon eine Familie gegeben hat, die Leute auf alle Fälle. Ja, ich belasse es bei dem Kapitel. Und mal gucken, entweder beim nächsten Mal, dass wir fertig werden, oder auch nicht. Aber es geht dann auch eigentlich mit dem Thema weiter, weil Nehemia und Esra sind dasselbe Buch in der Bibel, also in der hebräischen Bibel, früher gewesen. Von dem her, wir hören zwar dann mit dem Buch auf, entweder nächstes oder übernächstes Mal, aber irgendwie doch nicht. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns mitgegeben hast heute. Und wir danken dir, dass du uns zeigst, wie du durch deinen Geist uns die Leute rufst. Wie du uns durch deinen Geist sagst, wie wir uns demütigen vor dir. Wie du uns durch deinen Geist zeigst, was du uns gegeben hast und wie wir dann mit all den Dingen deinem Volk helfen können. Und zwar nicht nur dem Volk, das jetzt schon da ist, sondern auch dem Volk, das noch kommen soll, dass wir uns gegenseitig befruchten. Stärk du uns darin. Mach du uns immer wieder neu zu einem Opfer für dich, dass wir uns bereitwillig hingeben und dass wir dir die Ehre geben. Amen.